Herzlichen Dank. Schon dafür hat sich das Kommen gelohnt. Wenn Sie umso mehr für mich beten und dem meinen Dienst, dann ist das schon das Wichtigste, was ich gewissermaßen mitnehmen kann. Dankeschön. Jetzt wollen wir nochmal einsteigen in unser letztes Thema und ich stelle.
Er muss das Gerät grundsätzlich runtergestellt werden. Was kann man hier auch hier eingeschaltet werden?
Nee, ist auch so. Ist schon gut, alles klar. Also, da haben Sie nochmal die Homepages. Jemand fragt nach meiner Mail-Anschrift. Da können Sie darüber entsprechend finden. Dann wurde ich gefragt, wie das ist, wenn man 10 von den Büchern bestellt, ob man dann einen Rabatt bekommt. Da spreche ich mit dem Verlag. Das könnte ich mir denken, dass wir da irgendwas hinkriegen. Die freuen sich ja auch, wenn das verkauft wird. Wir sind inzwischen dabei. Es wird jetzt in den letzten vorletzte Woche oder so wurde die zweite Auflage gedruckt. Also die werden genug Nachschub da haben. Wir freuen uns, wenn wir auf diese Weise. Das ist nämlich wirklich ein sehr spannendes Thema, was wir da verhandeln müssen. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema. Wie werden wir zukunftsfähig? Die evangelikale Bewegung zwischen Postmoderne und Neomarxismus. Wir sind also eingestiegen mit der Frage, ob evangelisch-katholisch immer noch in dieser antithetischen Situation sich befindet. Und das ist in der Tat so. Wir haben dann einige Tendenzen, die die Identität des Evangelikalismus untergraben, miteinander in Kürze analysiert. Und wir wollen jetzt im letzten Schritt zunächst mal versuchen zu verstehen, wie konnte es zu dieser großen Aufnahmebereitschaft für völlig vom ursprünglichen Kurs abweichende Konzepte kommen und wie sollen wir darauf antworten und darauf reagieren. Lassen Sie mich noch einmal beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt im letzten Abschnitt noch einmal Konzentration und Kraft miteinander schenkst und dass wir ja eine Perspektive dafür bekommen, wie wir weitergehen können und wo jeder seine Verantwortung wahrnehmen soll und muss, Herr. Du weißt, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, dass wir gelähmt werden durch diese Entwicklung, die uns in ihrer Abgründigkeit auch oft sehr bewusst sind. Aber danke, dass du versprochen hast, deine Gemeinde zu bauen und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Hast du verheißen, Herr, das hast du garantiert. Und dass du uns beauftragst, ein Evangelium zu verkünden, bis du wiederkommst, bis zum Ziel, Herr. Und lass uns darin treu sein und lass auch diese Diagnose im Dienst dessen stehen, dass wir vorangehen unter deinem Schutz. Amen. Ein Geschäftsmann hatte endlich eine Konferenz hinter sich gebracht. Er war dann auch ganz erschöpft und freute sich auf den Heimflug. Auf dem Rückweg sitzt er im Flugzeug und liest gerade in einem sehr spannenden Krimi. Und er muss das Buch weglegen an der Stelle, bei der die zahlreichen Opfer des Killers gefunden werden. Das ist also keine sehr schöne Stelle, aber da ist er gerade gedanklich dabei. Und da hört er in einem Ohr eine Durchsage der Stewardess. Und sie sagt Folgendes: Meine Damen und Herren, wir bereiten uns auf den Start vor. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck sicher. Die Leichenteile bitte in die oberen Handgepäckfächer. Also in die Leichenteile bitte in die oberen in Handgepäckfächer. Zutiefst erschrocken fährt er auf. Leichenteile, hat sie gesagt. Und doch in der nächsten Sekunde hat sein Spracherkennungsalgorithmus in seinem Gehirn das Gehörte in den richtigen Zusammenhang gezogen. Sie hat natürlich gesagt, die leichten Teile legen Sie bitte in die Overhead Compartments. Aber er war gerade gedanklich noch in seiner Krimi-Situation verhaftet und hat deswegen die leichten Teile als die Leichenteile gehört. Kann man ja auch mal verwechseln. Unser Denken wird beeinflusst. Unser Denken, unser Wahrnehmen ist nicht neutral, sondern es ist verschiedensten Faktoren ausgesetzt. Ein Neurophysiologe hat es verglichen mit einer Maschine. Das Gehirn denkt ja nicht selbst bekanntlich, sondern es ist immer die Frage, wer füttert es? Welcher Einfluss? Welcher Faktor? Und ein Faktor, der unser Denken auch als Christen stark beeinflusst, ist das, was wir Zeitgeist nennen. Zeitgeist, übrigens ein typisches deutsches Wort. Und darum werden wir in der Bibel immer wieder aufgefordert, uns mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen, der uns viel stärker prägt, als uns bewusst ist. Die Söhne Isachar hatten Einsicht in ihre Zeiten und sie wussten, was Israel tun sollte. 1. Chronik 12, 33. Sie verstanden ihre spezielle Zeit. Und wir müssen wissen, liebe Geschwister, der Zeitgeist ist das, was man für selbstverständlich hält. Was auch jene für selbstverständlich halten, die nicht viel darüber nachdenken. Also wie wir immer so schön sagen, Lieschen Müller. Ja? Der Zeitgeist ist das, was die meisten für selbstverständlich halten. Und deshalb stellt der Zeitgeist eine Macht dar, denn er hat direkte Auswirkungen auf unser Handeln. Und darum gilt, wer den Zeitgeist mitbestimmt, gewinnt Macht über Menschen. Und deswegen gibt es ja auch so einen harten Kampf um die Gestaltung des Zeitgeistes. Wer prägt, wer hat gewissermaßen, es wird immer wieder von bestimmten Kreisen angesteuert, die Diskurshoheit zu erobern. Was ja den 68ern über lange Zeit gelungen war, dass man bestimmte Dinge nur noch denken und sagen konnte, die im Sinne der neomarxistischen Ideologie der 68er waren. Das ändert sich jetzt so langsam ein bisschen in den letzten Jahren. Aber das gehört genau in diesen Kontext des Kampfes um den Zeitgeist. Und vor diesem Hintergrund fordert uns die Bibel auf, den Zeitgeist zu prüfen. Paulus sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, Römer 12, Vers 1. Äon steht da, und das kann man durchaus mit Zeitgeist übersetzen. Wenn man unseren Zeitgeist mit einem Begriff benennen will, dann ist es sicherlich der Postmoderne. Immer noch die Frage, wie sich die Postmoderne mit dem Neomarxismus zusammenfügt gewissermassen und an bestimmten Stellen auch einander widerspricht. Wir feiern ja oder wir betrauern das 50-jährige Jubiläum der 68er. Auch ein wichtiges Jubiläum in diesem Jahr. Darüber müssen wir auch als Gemeinden gründlich nachdenken, was das für Auswirkungen auf den Zeitgeist gehabt hat. Aber im Wesentlichen die Postmoderne, wobei man vielleicht, wie einige meinen, auch schon von der ausgehenden Postmoderne sprechen kann. Es wird wieder neu nach gültigen Koordinaten gefragt. Aber natürlich hängt das unseren Zeitgenossen noch in den Knochen. Der Zeitgeist ist die geistige Luft, die wir in dieser Welt atmen. Diese Luft ist toxisch, sie ist giftig. Der Zeitgeist, können wir auch sagen, ist das weltanschauliche Gewässer, in dem wir schwimmen. Und daher ein massiver Beeinflussungsfaktor. Und Paulus kann sagen in 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieses Weltlaufs, also der Gott des Zeitgeistes, könnte man übersetzen, hat den Ungläubigen die Gedanken verblendet. Der Gott des Zeitgeistes, sagt Paulus, 2. Korinther 4, Vers 4, hat den Ungläubigen die Gedanken verblendet, und auch als Christen sind wir gefährdet, uns anzupassen, ohne es zu merken. Eben weil der Zeitgeist uns vorgaukelt, bestimmte Phänomene, Sichtweisen, Bewertungen, Denkschemata, Urteile seien selbstverständlich. Und wir merken das bei uns wahrscheinlich daran, dass uns vor bestimmten Dingen nicht mehr so ekelt wie noch vor einiger Zeit oder dass wir uns über bestimmte Dinge nicht mehr so empören, dass wir sie irgendwie hinnehmen. Das ist auch Form des Zeitgeistes. Also zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, obwohl das ja Mord ist. Oder dass der Mensch durch Mutation und Selektion entstanden sein soll, also durch zufällige Veränderung und Selektion. Auch Christen stehen in der Gefahr, irgendwann anzuerkennen, dass vorheriger Geschlechtsverkehr und praktizierte Homosexualität völlig in Ordnung seien. Auch wir erleben die Auswirkungen des feministischen Zeitgeistes und dadurch auch in vielen Gemeinden, die sich für evangelikal halten, den Trend zur Berufung von Frauen in die Gemeindeleitung. Und man empfindet das gar nicht mehr als falsch, sondern man empfindet das als völlig aus der Welt gefallen, wenn es noch Leute gibt, die das in der Tat für falsch halten und überhaupt für erwähnenswert. Das hat was mit dem Zeitgeist zu tun. Vor 50 Jahren oder 60 Jahren hätten das auch Liberalere noch für gar nicht so abwegig gehalten, darüber zu diskutieren. Heute wird inzwischen in evangelikalen Kreisen die Nase gerümpft, wenn einer es noch wagt, in Frage zu stellen, dass Frauen in die Gemeindeleitung kommen sollen. Also das hat alles mit Zeitgeist zu tun. Mit dieser schleichenden Umprägung unseres Denkens. Wir inhalieren das und irgendwann halten wir es für selbstverständlich. Und dann kommt der Mehrheitsfaktor noch dazu. Der Literat und Psychiater Oskar Panizza, Broder zitiert ihn gern, hat mal gesagt, der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Also der Wahnsinn muss nur von ausreichend vielen Leuten propagiert werden, dann wird er quasi umgedeutet zur Vernunft. Ja, der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Aus diesen Gründen ist die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer eigenen Heiligung und der Heiligung unseres Denkens und eine wichtige Voraussetzung, um unsere Zeitgenossen zu verstehen. Und deswegen müssen wir immer wieder zurückkommen, auch zu der Frage jetzt jener Bewegung, die sicherlich noch am stärksten in der Luft hängt, auch wenn sie nicht mehr so von allen geteilt wird. Wie ist das nun mit der Postmoderne? Man kann auch sagen, nicht jede Frucht, die auf ihrem Acker wächst, ist giftig. Das muss man auch sagen. Die Postmoderne hat uns auch, gerade im Hinblick auf die Informationskultur, die sie hervorgebracht hat, manche Gewinne verschafft. Ja? Also jeder kann mehr Informationen in kürzester Zeit erhalten, als das früher möglich war. Wenn ich bedenke, wie viel solide inhaltliche Informationen ich allein aus dem Internet ziehe. Da hätte man früher viele Stunden in der Bibliothek sitzen müssen, hätte hinfahren müssen, die Bücher ordern müssen, sie kopieren müssen. Heute reicht oft ein schneller Blick zu Hause. Ist, würde ich sagen, in gewisser Hinsicht ein Vorteil. Man kann auch sagen, das Internet hat zu einer Demokratisierung geführt, da man über Blogs, über Homepages, über soziale Netzwerke Texte veröffentlichen kann, ohne die Rückendeckung eines Verlags oder einer größeren Zeitung zu besitzen. Und deswegen versuchen ja auch bestimmte Regierungskreise alles zu tun, um das wieder einzudämmen. Also dieses verfassungswidrige Netzdurchsetzungsgesetz, das ein sogenannter Justizminister auf den Weg gebracht hat, der es inzwischen zum Außenminister gebracht hat, ist natürlich ein Versuch, diese Demokratisierungsgewinne wieder zurückzudrehen, weil bestimmte Leute alles tun, um die Diskurshoheit zurückzuerlangen. Ja? Aber von den postmodernen Strukturen her muss man erst mal sagen, war es ein Gewinn. Aber die große Tendenz, die große Denkrichtung, in die die Postmoderne uns ziehen will, die ist mit schwerwiegenden Fragezeichen zu versehen. Und ich möchte das im Folgenden zunächst durch zwei Aspekte die Postmoderne darstellen. Das erste ist ein massiver Wahrheitsverlust oder man könnte auch sagen ein Relativismus. In der Postmoderne gibt es eben Wahrheit im klassischen Sinn nicht mehr, das ist bekannt. Deshalb würde ein Postmoderner auf die Frage, gibt es richtig oder falsch, antworten, glatt mit Nein. Es ist alles subjektiv, es ist alles relativ. Allerdings, Sie haben das gemerkt, zeigt sich hier gleich ein logisches Problem der Postmoderne. Denn die Antwort Nein auf die Frage, gibt es richtig oder falsch, hält der Postmoderne ja für richtig. Also glaubt er offensichtlich doch an richtig und falsch. Also die Behauptung, dass es keine objektive Wahrheit gäbe, die hält der Postmoderne für die objektive Wahrheit. Er kommt aus dieser Falle auch irgendwie nicht heraus. Ansonsten gibt er den radikalen Skeptiker. Und wir müssen fragen, wie es zu diesem Relativismus kam. Das muss ich jetzt sehr abkürzen. Da können Sie sich auch an anderer Stelle drüber informieren. Über meine Homepage können Sie mal gucken bei den Materialien. Da gibt es einen Aufsatz, das ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, den ich mal beim Christlichen Technikerbund gehalten habe, über die Entwicklung des Wahrheitsbegriffs. Da können Sie das ein bisschen genauer nachlesen, aber auch noch kurz genug. Also, Sie wissen ja, die Moderne, im Gegensatz zur Postmoderne, also zur Nachmoderne, war bestimmt vom Glauben an die Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt. Sie glaubte, dass der Mensch durch seine selbstständige Vernunft die Wahrheit finden und vom Irrtum unterscheiden kann. Und sie glaubte auch, dass eine vernunftgeleitete Wissenschaft der Garant des Fortschritts ist. Man kann sagen, in der Moderne tritt die Wissenschaft an die Stelle von Religion als letzte Begründung des Seins. Und so dieser Wissenschaftsglaube kommt auch bei Herrn Zimmer und anderen immer noch mal wieder durch. Auf dieser Basis wurde die Offenbarung wirklicher Inhalte in der Bibel prinzipiell abgelehnt. Also übernatürliche Offenbarungen von Inhalten kann und darf es nicht geben. Das war eine Glaubensentscheidung der Moderne. Trotzdem wollte die Moderne an allgemeingültigen Normen festhalten, wie Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Moral. Aber diese konnten ja jetzt nicht mehr transzendent religiös begründet werden, sondern nur noch innerweltlich, immanent humanistisch. Und das funktionierte nicht. Dieses Konzept des Vertrauens in die Wissenschaft und in die Allmacht der Vernunft geriet im 20. Jahrhundert in eine tiefe Krise. Die Fortschrittsversprechen haben sich nicht in der erwarteten Weise erfüllt. Die Vernunft ist möglicherweise doch nicht so leistungsfähig, wie wir es glaubten. Und wie es die Propheten der Moderne seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert versprochen haben, trotz mancher Erfolge und Fortschritte und der Verbesserung des Lebensstandards, bietet das 20. Jahrhundert doch eine ziemlich erschreckende Bilanz. Zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Nuklearbewaffnung, Hungerkatastrophen und so weiter und so weiter. Aber noch schlimmer als diese Ergebnisse gewissermaßen ist, dass die Moderne auch in ihrem eigentlichen Glanzbereich, nämlich in der Frage des Denkens, scheitert. Denn sie kann auf die großen Fragen, was denn die Welt im Innersten zusammenhält, keine Antwort finden. Sie kann nur lauter Theorien nebeneinander stellen und offensichtlich einigen sich die unterschiedlichen autonomen menschlichen denkenden Subjekte nicht. Es gibt keinen übergeordneten Maßstab, es gibt keine, sozusagen keine Größe, auf die sich alle beziehen könnten. Und von daher stehen dann diese ganzen Ergebnisse denkerischer Prozesse nebeneinander und wer will entscheiden, was war es? Und daraus folgt ein weiteres Problem. Die Moderne hat keine plausible Erklärung mehr für das Ganze. Und wenn sie das Ganze nicht mehr erklären können, dann werden auch die einzelnen Teile fragwürdig, wenn man nicht mehr weiß, wie man sie einander verbindlich zuordnen kann. Und folglich kann auch über einzelne ethische, philosophische, religiöse Fragen keine letzte Wahrheit mehr behauptet werden. Wie will man dann noch Wahrheit von Lüge unterscheiden? Und so schwindet allmählich während des 19. Jahrhunderts schon die Hoffnung, auf dem Wege der Rationalität die Wirklichkeit in den Griff zu kriegen. Sie sehen das etwa an den Konzepten von Sigmund Freud oder Friedrich Nietzsche. Die sind schon in gewisser Weise vorweggenommene Postmoderne. Also Nietzsche ist ganz postmodern, wenn Sie einiges bei ihm lesen. Das ist der Nihilismus, der seinen Fuß schon in die Tür setzt. Und Postmoderne ist Nihilismus im Denken. Und trotzdem, im 19. Jahrhundert klammert man sich noch an diese Hoffnung. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen wissenschaftlich arbeiten, wir müssen beharrlich dranbleiben. Irgendwie werden wir die Wahrheit finden, auf die wir uns einigen können. Aber der Versuch scheitert. Und heute im Rückblick wird dieser Versuch, auf rationalem Wege eine einheitliche Wahrheitserkenntnis zu finden, nur noch müde belächelt, so wie ein Märchen aus der schönen alten Zeit. Und deswegen könnte man sagen, die Moderne hat den Glauben an verbindliche Wahrheit ausgehöhlt und die Postmoderne hat ihn ausgelöscht. Also insofern ist die Postmoderne die Fortsetzung der Moderne. Ja? Die Moderne hat das unterminiert und die Postmoderne hat es eliminiert. Sie vollendet den Skeptizismus der Moderne und sie schüttet das Kind mit dem Bade aus. Und wenn man deswegen um ewige Wahrheiten, um allgemeingültige Wahrheiten, um verbindliche Wahrheiten überhaupt noch diskutiert, so haben wir noch diskutiert als Schüler und Studenten, so haben die 68er noch diskutiert, dann ernten viele Professoren heute nur noch ein müdes Lächeln. Ach, jeder hat doch seine Wahrheit, ist doch schön, wenn dir das hilft, ist wunderbar, dass dir das hilft, aber das ist nicht meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit. Das ist der Zeitgeist. Und man sagt, es gab da mal eine Zeit, ne, wie zu Zeiten von Hänsel und Gretel, wo die Leute noch geglaubt haben, sie könnten durch Diskussionen Wahrheitsfragen klären. Und man fällt von einem Extrem ins andere. Ne? Die Moderne hat gesagt, die Vernunft kann alles. Die Postmoderne sagt, die Vernunft kann überhaupt nichts. Und der schmale Grat der Bibel führt mitten hindurch. Die Bibel sagt, das menschliche Denken ist durch den Sündenfall schwer beschädigt. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, echte, wahre Wahrheit zu finden. Und das wirkt sich natürlich aus auf den Umgang mit der Theologie. Ja, die sagen, was der Naive für Wahrheit hält, ach, das ist doch nur deine soziale Prägung. Die Theologen sprechen dann von einem Frömmigkeitsstil. Du hast das eben in deiner Kindheit so erlebt, du hast es in deiner Gemeinde so gehört. Aber Wahrheit wird nicht so verstanden, dass sie gefunden wurde, sondern dass man sie erfunden hat, je nachdem, in welchem sozialen Umfeld ich mich bewege, im bestimmten Koordinatensystem. Es ist eine soziale Konstruktion. Ja, es ist durch bestimmte soziale, persönliche Faktoren bedingt, dass du dir die Welt so zusammengereimt hast. Konstruktion. Und das wird jetzt dekonstruiert. Das ist gut, es kann für dich gerne beibehalten werden, wenn dir das hilft. Du darfst sagen, für mich ist es wahr. Aber du darfst nicht in die Öffentlichkeit dich hinstellen und sagen, das ist die Wahrheit und ich fordere euch auf, dieser Wahrheit zu folgen. Dann droht dir sehr schnell der Vorwurf der Diskriminierung. Und nun folgt daraus aber etwas Dramatisches. Und das ist einer der, und dieser Zeitgeist hat natürlich durchgeschlagen auf die Evangelikalen. Wenn sie sich dagegen nicht wehren, wenn sie das nicht abwehren, dann wird Wahrheit immer flüssiger. Und deswegen reagiert man dann ja so. Man kämpft nicht. Ich habe mit dem Bruder vorhin gesprochen, er sagt, warum kämpfen die Leute nicht mehr? Es war auch sehr wichtig, dass sie das in ihrer Einleitungsandacht heute gesagt haben. Eben darum kämpfen sie nicht mehr, weil es anachronistisch ist, das ist modern, das ist, liegt weit, weit hinter uns. Es lohnt sich nicht. Und jetzt passiert etwas Dramatisches. Ich bin oft gefragt worden, was kommt nach der Postmoderne? Das ist schwierig, man kann sagen, die Postmoderne. Jetzt hat man an manchen Stellen schon den Eindruck, die Postmoderne wird wieder, manche sagen, nee, damit, das wollen wir so auch nicht. Ich würde sagen, eine große Gefahr ist, dass nach der Postmoderne der Totalitarismus kommt. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Die Postmoderne hat das Projekt der Wahrheitssuche endgültig für gescheitert erklärt. Und was predigt sie? Sie predigt uns einen weltanschaulichen Pluralismus. Was ist ein weltanschaulicher Pluralismus? Ich unterscheide den weltanschaulichen Pluralismus vom praktischen Pluralismus. So, und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Der moderne praktische Pluralismus verpflichtet zu einem respektvollen Verhalten gegenüber einer anderen Überzeugung. Das sollte für jeden Christen selbstverständlich sein. Praktischer Pluralismus heißt Toleranz, respektvolles Verhalten gegenüber einer anderen Überzeugung. Das ist modern. Der postmoderne Pluralismus fordert nicht Toleranz, sondern Akzeptanz. Das heißt, die Anerkennung einer anderen Überzeugung als wahr. In den Vielfaltslehrplänen geht es um Akzeptanz, nicht um Toleranz. Die Jugendlichen sollen nicht einfach tolerieren, dass da jemand anders geprägt ist sexuell oder andere Entscheidungen getroffen hat oder so, sondern sie sollen das für richtig halten. Und als erstrebenswert und anerkennenswert und gut akzeptieren. Darum geht es. Praktischer Pluralismus ist tolerant. Weltanschaulicher Pluralismus fordert Akzeptanz. Das ist so wie in der Ökumene heute. Dass man sagt, nee, du darfst nicht sagen, dass die Katholiken nicht die Wahrheit haben. Du musst akzeptieren, das ist auch eine legitime Form religiöser Wahrheitsartikulation. Also nochmal, praktischer, moderner Pluralismus dient der Demokratie, denn er kämpft für die freie Meinungsäußerung. Weltanschaulicher, postmoderner Pluralismus hat eine totalitäre Tendenz, denn er hat die Tendenz, bestimmte absolute Aussagen zu verbieten. Und das ist unsere Situation. Wenn ich daran denke, an die Zeit, als ich Abi gemacht habe, als wir studiert haben, wir sprechen mit unseren Kindern oft darüber, wir hatten ein wesentlich freieres Diskussions- und Meinungsklima als heute. Wir sind heute schon wieder auf dem Weg in Richtung DDR-Light. Was die ganze, auch die ganze Stimmung, das ganze freie Redeverhalten angeht. Und dazu tragen natürlich auch solche Aktionen wie das Netzdurchsetzungsgesetz und diese ganzen Diskriminierungsgesetze massiv bei. Das ist eine klassische Folge der Postmoderne. Und Sie werden auch gleich sehen, wie es dazu gekommen ist, wie das zusammenhängt. Also praktisch sehen Sie das an den Lehrplänen zu sexueller Vielfalt. Ja? Die verstoßen ja total gegen das Indoktrinationsverbot. Das Indoktrinationsverbot sagt, dass die Schule nicht weltanschauliche Festlegungen über die Kinder treffen kann. Aber hier wird das Wertesystem der Kinder, soll es umgestülpt werden. Da sollen Coming-outs provoziert werden. Und dann sollen alle sagen, ja, das ist gut und es ist richtig und es ist ganz normal, dass einer Homosexualität ist, dass einer homosexuell ist. Es ist ganz normal, es ist gut. Tolerant wäre zu sagen, wir behandeln jeden mit Respekt, auch wenn er eine andere Entscheidung trifft und ein anderes Leben führt als wir. Aber es geht hier, wie gesagt, um mehr. So, der Wahrheitsverlust, und das ist der Zusammenhang, dieser führt uns in eine gesellschaftliche Situation, die geprägt ist von ethischer Willkür, von einer grundlegenden Autoritätskrise. Wenn es keine Instanz mehr gibt, auf die man sich in gleicher Weise berufen kann, die sagt, was gilt, wenn scheinbar alles offen ist und nichts behauptet werden kann. Und jetzt kommt das Dramatische, und das müssen wir verstehen. Das Ergebnis dieses weltanschaulichen Pluralismus ist nicht ein Mehr an individueller Freiheit, so nach dem Motto, dann kann ja jeder machen, was er will, und jeder sagen, was er will, und jeder denken, wie er will, und jeder publizieren, wie er will, sondern es ist ein weniger an individueller Freiheit. Und das merken Sie an der gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Die Meinungsfreiheit ist nicht größer geworden, sondern geringer. Das ist eine Folge der Postmoderne, des Verlustes absoluter Prinzipien, auf die sich alle berufen können. Der Druck durch die Political Correctness hat stark zugenommen, sodass die Leute in der öffentlichen Debatte nicht mehr so frei reden können. Ich habe ein hochinteressantes Interview diese Woche gelesen mit Vera Lengsfeld. Sie wissen, das ist die DDR-Bürgerrechtlerin, die, als es noch lebensgefährlich war, dem DDR-System mutig entgegengetreten ist mit vielen anderen zusammen. Und die jetzt Initiatorin einer gemeinsamen Erklärung geworden ist, mit der die Politiker aufgefordert werden, doch endlich die Grenzen zu schützen und dafür zu sorgen. Vera Lengsfeld wurde in diesem Interview gefragt, wie sie die aktuelle Situation einschätzen. Sie sagt, das gemeinsame Deutschland scheint sehr viel ängstlicher zu sein, als ich die DDR wahrgenommen habe. Und dann kommt die Rückfrage, die DDR-Bevölkerung haben Sie als weniger ängstlich in Erinnerung? Das erstaunt mich, da wir doch heute keine Stasi haben. Und Lengsfeld sagt, ja, definitiv. Die Stasi war etwas von außerhalb. In der Familie und unter Freunden fühlte man sich sicher. Damals ging auch der Riss nicht so durch die Familien und Freundschaften, wie es heute ganz offensichtlich der Fall ist. Und es gab jede Menge Witze über die DDR-Regierung. Ich kenne keine Witze über diese Regierung. Es war offensichtlich leichter, damals Witze über Honecker zu machen, als heute Witze über unsere Königin. Das ist so, und das hat auch etwas mit der Postmoderne zu tun. Ja? Warum? Der weltanschauliche Pluralismus ist intolerant, denn er zementiert das Recht des Stärkeren. Wenn es keinen objektiven Bezugspunkt gibt, dann setzt sich der durch, der die stärksten Ellenbogen hat. Wer kann sich gesellschaftlich durchsetzen? Wessen Pressure Groups sind am besten organisiert? Wer hat den größten Einfluss auf die Presse? Wer hat die Posten in den öffentlichen Medien besetzt? Wer darf die Grenzen des Sagbaren definieren? Wer sitzt an den Schalthebeln? Welche Position gewinnt die Zustimmung der Medien? Verstehen Sie, der weltanschauliche Pluralismus zeigt eine Autoritätskrise und erschafft ein ethisches Vakuum. Denn wenn es keine Instanz gibt, die von allen anerkannt wird, von Regierenden wie Regierten, von Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, von Eltern wie Kindern, wenn es diese übergeordnete Instanz nicht mehr gibt, dann entscheidet die Macht über das Recht. Und liebe Freunde, das bedeutet in der Konsequenz, wo es keine inhaltliche Autorität mehr gibt, wird ein System autoritär. Dann bestimmt eine Machtelite oder Geldelite oder Kulturelite, vermeintliche Elite, darüber, was noch gesagt werden darf und welche Wahrheit in Anführungsstrichen zu befolgen ist. Und dann gibt es keine Chance, diese Gruppen auf irgendwie eine übergeordnete Instanz zu verweisen. Dann kann sich der Schwache nicht mehr auf das Gebot berufen gegenüber dem Stärkeren. Dann kann sich der Bürger nicht mehr auf das Gesetz berufen gegenüber seiner Regierung, wenn Gesetze schnöde gebrochen werden. Dann gilt das Gesetz des Survival of the Fittest. Der Stärkste überlebt. Und das ist die Konsequenz der Postmoderne. Also, der Wahrheitsverlust und der Relativismus haben massive Konsequenzen. Das schlägt voll durch. Und wir können das jetzt nicht im Einzelnen fallen. Sie sehen das zum Beispiel an der Tendenz Totalitarismus. Sie sehen das am Genderismus, ne? Leugnung eindeutiger Autorität, Identität, Abwertung biologischer Tatsachen, Gender statt Sex, 60 Geschlechter statt Zweier, das, ob Mann sein, Frau sein oder andere Varianten, ist erlernbar statt vorgegeben. Es ist Diversity, Vielfalt, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle, Queer, Sammelbegriff, alles gleich gut, alles gleich legitim. Es wird Vielfalt genannt. Aber es ist Chaos. Und im Gegensatz dazu sagt die Bibel, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Eine klare Festlegung, eine eindeutige Identität. Und Sie haben es genauso beim Reformationsjubiläum, alles Ökumene oder was. Das ist genau das Gleiche. Wie hat man das Reformationsjubiläum nicht gefeiert? Nicht, um zu sagen, wir wollen nochmal versuchen, worum ging es damals? Wie stehen wir heute in dieser Debatte? Sondern es wurde nur noch gesagt, doch, lasst uns friedlich mit allem sein und lasst uns gute Gemeinschaft haben. Und wehe denen, die es wagen, nochmal die Wahrheitsfrage zu stellen, die stören den Frieden und die müssen rausgehalten werden. Ja? Das ist das Erbe. Und das ist ein Stück weit die Antwort darauf, wie die Evangelikalen Schritt für Schritt im Grunde genommen der Fähigkeit beraubt wurden, wo sie von diesem Zeitgeist beeinflusst worden sind, Widerstand zu leisten. Wahrheit gegen Unwahrheit zu setzen, überhaupt mit diesen Kategorien zu operieren, zu kämpfen für bestimmte Überzeugungen, das ist oldschool. Das sind die 60s oder so, ne? Das ist Zeitgeist. Und dem kann man nur entgegentreten, wenn man sich dessen bewusst ist. Ja, und dann kommt noch etwas, und das müssen wir versuchen zu verstehen. Also auf der einen Seite den Wahrheitsverlust, der Relativismus und die Tendenz, diese totalitäre Tendenz. Und dann, ich will das nochmal ganz kurz zeigen. So, und auf der anderen Seite haben wir seit 50 Jahren ja dann den Neomarxismus. Der Neomarxismus ist im Gegensatz zur typischen Postmoderne ja eigentlich sehr ideologisch. Der glaubt ja noch, dass es die Wahrheit gibt, nämlich eine neomarxistische. Aber er ist gegen, er bringt neue Dogmen. Er ist gegen die klassische Wahrheit, aber er bringt neue Dogmen. Das ist eine gewisse Spannung. Aber worin sich dann die Postmoderne und der Neomarxismus treffen, ist diese Tendenz zum Totalitarismus. Auch der Neomarxismus zielt ja darauf, sozusagen die Kanäle der als statthaft zugelassenen Meinung zu verengen. Und er trifft sich gewissermaßen mit der Postmoderne in dieser totalitären Tendenz. Und noch etwas haben sie gemeinsam. Obwohl der Neomarxismus von seinem Ansatz her viel philosophischer war als die Postmoderne. Sie treffen sich beide in der Tendenz zum Totalitarismus und sie treffen sich in ihrer Befürwortung des Hedonismus. Also es bleibt dann am Ende, sich auszuleben, das Leben zu genießen, alle persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist gewissermaßen die offensichtliche Schnittmenge. Erlebnis, Orientierung, Wohlfühlkult und so weiter. Da merken wir auch schon wieder die Tendenzen. Und jemand hat das mal etwas mit Humor sinngemäß so gesagt, also Neomarxismus, da war ja die Ideologie noch da. Neomarxismus ist Seminar und Sex. Und in der Postmoderne ist nur noch der Sex übrig geblieben. Also ist Seminar auch gestrichen, also dieser philosophische Anspruch. Und Sex steht eben hier für Hedonismus. Und da trifft sich das wieder, das postmoderne Lebensgefühl mit dem Lebensstil des Neomarxismus. Man muss das sicherlich noch mal weiter entfalten. Und wir haben ja angesichts des 50-jährigen Jubiläums auch noch viele Gelegenheiten dazu. Ich bin zurzeit auf der Spur, den Neomarxismus und die Postmoderne miteinander zu vergleichen. Aber da ist ganz viel auch am Lebensgefühl verändert worden. Und wissen Sie, warum manche Diskussionen so hochkochen? Die 68er hatten immer den Anspruch, den Diskurs zu bestimmen, zu sagen, was gesagt werden darf und was nicht, weil sie auch die Medien total in den Griff gekriegt haben. Und momentan bricht diese Diskurshegemonie ein wenig auf. Plötzlich melden sich Intellektuelle zu Wort, Schriftsteller, Publizisten, die es wagen, aus diesem neomarxistisch geprägten Mainstream auszubrechen und Dinge neu in Frage zu stellen. Ein Punkt, an dem sich diese ganze Debatte entfaltet, ist ja nur ein Beispielpunkt, ist die ganze Diskussion um die Asylantenfrage zum Beispiel. Und die früher die Diskurshoheit hatten, die merken, dass allein mit der Nazi-Keule sich bestimmte Meinungsäußerungen nicht mehr platt machen lassen, sondern dass inzwischen auch Leute, die über jeglichen Nazi-Verdacht erhaben sind, bestimmte Thesen fordern zu diskutieren. Etwa, wenn Sie an die Diskussion denken von der beiden Literaten in Dresden vor einiger Zeit. Und da bricht etwas auf, was diesen Meinungstotalitarismus wieder etwas durchlässiger macht. Und das kann uns, denke ich, durchaus Hoffnung machen. Aber wir müssen sehen, dieser weltanschauliche Pluralismus hat ganz viel zerstört, auch an intellektueller Integrität, an dem Anspruch, Dinge so weit zu erforschen und zu ergründen, bis ich überzeugt bin, ich habe die Wahrheit gefunden. Und dann an der Bereitschaft, dafür auch einzustehen und diese Wahrheit gegen Bestreitung zu verteidigen. Und dieser Zeitgeist hat sowas von voll auf die Evangelikalen durchgeschlagen, dass viele es für überhaupt nicht mehr denkbar halten, noch bestimmte Positionen zu verteidigen, weil sie einfach vom Gefühl her, vom Zeitgeist geprägten Gefühl her den Eindruck haben, das kannst du nicht mehr machen, das geht nicht mehr. So, das ist das eine. Das zweite, da müssen wir jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken, ist, was mit der Postmoderne mitgekommen ist und was sich auch im Evangelikalen niederschlägt, ist der Konsumismus, also dieses Konsumdenken. Wahrheitsverlust und Konsumismus sind wie Zwillingsbrüder. Wenn es keine Wahrheit gibt, woran soll ich mich dann halten? Wenn es keinen höheren Sinn gibt, der metaphysisch begründbar wäre, was bleibt mir dann? Eine Zigarettenwerbung hat das Lebensgefühl so bezeichnet. Suchen Sie nicht Sinn, sondern Geschmack. So, und jetzt ist das die Frage, was tut mir gut? Oh, es tut mir gut, bei Hillsong zu sein. Es tut mir gut, in dieser Gemeinde zu sein. Die haben zwar eine ziemlich dünne Predigt, aber es tut mir gut, da zu sein. Und wir haben eine nette Atmosphäre und die Kekse schmecken dort auch am besten. Was stillt meine Bedürfnisse? Was bringt es mir? Wie fühle ich mich dabei? Ich fühle, also bin ich. Und dieser Konsumismus ist zwingend gepaart mit Individualismus. Was tut mir gut? Allerdings, auch der postmoderne Bedürfniserfüller hat Stress. Warum? Weil er vor gefüllten Regalen steht. Es gibt unzählige Chancen und Angebote. Was ist, wenn ich was Wichtiges verpasse? Und so wird die Fülle der Möglichkeiten zum Druck. Schließlich hat man ja nur diese eine Chance, diese Reise zu erleben oder gerade diesen Job zu bekommen. Und so gesellt sich zum Konsumismus die Multioptionalität. So viele Möglichkeiten, so viele Apps, so viele Impulse, so viele Anregungen. Ständig bereit sein, nur keinen Anruf verpassen und keine SMS und rechtzeitig bei Facebook antworten. Es könnte sich ja was Wichtiges ergeben. Und ein typisches Beispiel für diesen Konsumismus, und Sie merken, ich habe gute Berater gehabt aus der jüngeren Generation bei der Erstellung dieses Vortrags, ist der Filmkanal Netflix. Ja, hier sind Filme und Serien in Riesenauswahl abrufbar. Das ist ein Paradebeispiel für Multioptionalität. Es ist jederzeit zugänglich, wann ich will, wie viele Filme ich will. Ich muss auch nirgendwo mehr hingehen. Und ich habe mir sagen lassen, eine beliebte Freizeitbeschäftigung sei es, Serien zu gucken. Also Game of Thrones oder andere Langweiligkeiten. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit dem guten alten Theater. Dann sehen Sie, welche kulturellen Änderungen sich hier vollziehen. Schauen Sie mal, die Theatervorstellung fand an einem bestimmten Ort statt, zu einer bestimmten Zeit. Man traf sich zu einer sozialen Gemeinschaft, man verabredete sich hinterher, dann trank man vielleicht noch ein Bierchen zusammen in großer Runde und diskutierte über den Inhalt. Das alles fällt bei Netflix weg. Sie sitzen da allein in ihrer Klause, vielleicht sogar allein bei ihrem Bier. Aber alles andere ist nicht mehr. Und jetzt möchte ich mal das ganz vorsichtig formulieren, damit Sie sehen, wie diese Entwicklungen durchgreifen. Die christliche Variante von Netflix ist Sermon Online. Oder die Homepage unserer Gemeinde. Kommt wieder eine Werbung, beg-hannover.de. Ja, das ist die christliche Variante. Also eine große Anzahl von Predigten, die jederzeit zugänglich sind und bei der man sich nach der jeweiligen Stimmung bei Sermon Online sogar bei unterschiedlichen Predigern bedienen kann. Das ist homiletische Multioptionalität. Und man kann sich auferbauen lassen ohne Gemeinschaft. Und ich wäre nun der Letzte, der gegen Predigtsammlung wäre. Wir stellen unsere ja auch kostenlos und gern zur Verfügung. Aber von der Form her sind Predigtsammlungen im Internet ein postmodernes Phänomen. Müssen wir verstehen. So. Das ist auch, würde ich sagen, eine Frucht, die nicht unbedingt giftig ist, allerdings, die auch eine Gefahr in sich birgt. Nämlich mancher schließt dann aus dieser Möglichkeit, ich brauche ja keine Gemeinde mehr, ich habe ja das Internet, ich kann mir jederzeit alles raussuchen, ich muss nicht die nervenden Mitchristen ertragen, ich muss nicht morgens pünktlich im Gottesdienst sein, keiner fragt mich, ob ich irgendwo mitarbeite, ich bin keinem verantwortlich, ich habe ja meine Predigtsammlung, www.beg-hannover.de. Verstehen Sie, eine solche Haltung ist ein entschiedener Schritt in Richtung christlicher Konsumismus und definitiv nicht im Sinne unseres Herrn. Also Wahrheitsverlust und Konsumismus treten uns wie Zwillingsbrüder der Postmoderne entgegen. Das muss man mal verstanden haben. So, und eine andere Beschreibung für diese Haltung ist Egozentrismus. Ne? Dem Individualismus werden mitunter familiäre Beziehungen geopfert. Ich habe mir sagen lassen, manche jungen Paare gehen auseinander, weil der eine einen besseren Job bekommt und der andere ihm in die andere Stadt nicht folgen will. Und er sagt, nutze deine Chance, nimm mit, was du kriegen kannst. Zum Individualismus gehört die Selbstvermarktung, die Selbstpräsentation in den sozialen Netzwerken, die ja selten für tiefgründige Kommunikation verwendet werden. Neben Facebook und Twitter reiht sich Snapchat. Was ist Snapchat? Snapchat ist eine App, in die ich durch aktuelle Bilder über mein Leben erzähle. Also nach dem Motto, schaut her, das bin ich. Also Wahrheitsverlust und Konsumismus. Und das prägt auch unseren Umgang mit Religion. Ich suche mir das zusammen, was ich gerade so gut finde, was mich gerade so antörnt. Yoga und Jesus, Patchwork, Glauben. Ohne Zugehörigkeit, ohne Verbindlichkeit, das ist postmoderne Religion. So, wir müssen, und da hinein passt auch diese ganze Hillsong-Geschichte, und jetzt müssen wir auf die Ziellinie kommen und fragen, ja, was, wie sollen wir darauf reagieren, wie werden wir zukunftsfähig? Man könnte hier noch etwas länger weitermachen, aber es geht ja darum, die Linien zu zeigen. Und das Erste, liebe Geschwister, was wir brauchen, ist denkerische Klarheit. Wir brauchen denkerische Klarheit, die wir diesem postmodernen Wirrwarr entgegenstellen. Dieses postmoderne Wirrwarr, was ja gar nicht so wirr ist, weil dahinter dann die Kräfte, die sich durchsetzen, auf der postmodernen Klaviatur spielen, um ihre Meinung als die einzig Sagbaren darzustellen. Wäre ohne die Postmodernen so gar nicht möglich gewesen. Wir brauchen denkerische Klarheit. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen gefangen jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Christi erhebt, unter den Gehorsam gegenüber Christus. Oder denken Sie an den Vers aus Römer 12, Vers 2, den ich vorgelesen habe. Dass wir in unserem Denken geprägt werden von Christus und dadurch urteilsfähig. Wir sollen gründlich denken. Wir brauchen evangelikale Think Tanks, wenn man so will. Wir müssen diese Dinge bearbeiten, wir müssen sie klären, wir müssen darüber predigen, wir müssen darüber Konferenzen machen. Und ich bin so dankbar, dass wir doch in unserem Umfeld viele junge Leute haben, die bereit sind, auch geschult, teilweise durch ihr Studium und anderes, sich in diesen Dienst wirklich zu stellen und sagen, wir müssen das aufrollen. Wir müssen diese weltanschauliche Situation aufrollen. Und wir müssen neue Positionen beziehen. Und wir müssen das diskutieren. Und wir müssen die Leute zwingen, sich diesen Diskussionen zu stellen. Und das heißt, wir müssen sehen, es ist ein radikaler Dogmenkonflikt, den wir hier haben. Relativismus oder Wahrheit, Konsumismus oder Hingabe, Individualismus oder Nachfolge, Bedürfnisorientierung oder Dienst. Das sind Gegenkonzepte. Und was wir brauchen, ist eine totale Konfrontation. Wir brauchen wieder den Mut zur Konfrontation, die wir formulieren müssen, die wir praktizieren müssen, die wir in der Öffentlichkeit publizieren müssen. Das ist gefordert. Und ich bin dankbar, dass einer unserer Mitarbeiter früher bei der Antifa war, vor seiner Bekehrung, wo er wusste, was Kampf ist, zum Teil auch Straßenkampf. Und als er zu Christus fand und gerettet wurde, wurde auch seine Kampfbereitschaft, natürlich nicht gewaltmäßig, in einem geistlichen Sinne geheiligt. Wir brauchen die Bereitschaft zur Konfrontation. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen das auf eine gute, auf eine liebevolle, aber auf eine sehr klare und auf eine inhaltlich durchformulierte und durchbegründete Art und Weise tun. Das kostet Arbeit. Das kostet den Schweiß der Gerechten. Und es kostet auch ein Stück Kooperation. Und es kostet auch die Bereitschaft, sich eine blutige Nase zu holen und sich dem Wind des Widerspruchs auszusetzen. Aber wir kommen nicht umhin. Wir können diese Probleme nicht schiedlich, friedlich lösen, indem wir irgendwo im Lehnstuhl sitzen und uns ein paar nette Gedanken machen und eine Tasse Tee trinken. Dadurch werden wir es nicht lösen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir dringend brauchen, also Bereitschaft zur Konfrontation gehört zur denkerischen Klarheit, ergibt sich aus dieser denkerischen Klarheit. Das Zweite, was wir brauchen, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist ein ekklesiologischer Pioniergeist. Geschwister, wir brauchen Gemeinden. Und wir können nicht uns damit abfinden, dass wir unsere Versorgung durch das christliche Netflix haben. Das ist eine Notversorgung und wir freuen uns, dass wir weit über den deutschen Sprachraum hinaus unsere Internetpredigten verbreiten dürfen. Also wir kriegen regelmäßig Rückmeldungen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, dass Menschen das hören und dadurch gestärkt werden und so. Und wir tun diesen Dienst gerne und mit großer Überzeugung und wir sind dankbar dafür. Aber es wäre völlig falsch verstanden, wenn man daraus ableiten würde, wir haben ja nun das Internet, wir brauchen keine Gemeinde mehr. Und es ist schwierig, weil es eine bibeltreue Gemeinde zu finden, ist schwierig. Eine klare Verkündigung zu finden, ist nicht so selbstverständlich. Und deswegen, wir müssen dafür beten. Wir müssen uns auch dafür einsetzen, junge Brüder zu ermutigen und zu unterstützen und zu schulen. Also, wir brauchen einen ekklesiologischen Pioniergeist. Und mit Pioniergeist meine ich, wir müssen in ungewöhnlichen Situationen auch ungewöhnliche Wege gehen. fragen, wo kann ich eine bibeltreue Arbeit unterstützen? Und es kann auch mal sein, dass, wenn weit und breit nichts zu finden ist und Gott einige Leute zusammenstellt, die sich vielleicht zunächst in einem Hauskreis finden, dass denen dann auch aufs Herz gelegt wird, möglicherweise eine neue Gemeinde zu gründen. Mit Zittern und Zagen. Und das ist, alle, die an Gemeindegründungsprojekten beteiligt sind und waren, wissen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das ist mit viel Schweiß und Blut und Tränen und Ärger und menschlichen Enttäuschungen verbunden. Aber es liegt eine große Verheißung, ein großer Segen drauf. Aber Geschwister, wir brauchen Gemeinden. Denkt an eure Kinder und denkt an eure Enkel. Und fragt euch, wo werden die eine bibeltreue Verkündigung bekommen? Ich kann nicht sagen, nach mir die Sintflut. Ich habe da noch so meine alten Connections aus der Bekenntnisbewegung und so, ich komme schon durch. Das ist nicht die Frage, ob du durchkommst, sondern es ist die Frage, welche Verantwortung du für die nächste Generation übernimmst. Das ist die Frage. Also wir brauchen einen ekklesiologischen Pioniergeist und wir brauchen evangelistischen Mut. Evangelistischer Mut ist wichtig. Wir müssen sehen, dass der Herr versprochen hat, dass sein Wort wie ein Hammer ist, der Felsen zersprengt. Jeremia 23, Vers 29. Und dass unser Herr gesagt hat, durch Paulus Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist unverkürzt gültig. Und das stimmt auch. Und so geschieht es ja auch. Und unsere Aufgabe ist es, alles dran zu setzen, dass Menschen diese Wahrheit hören. Und wirklich diese Wahrheit hören. Diese Wahrheit, wie sie in der Bibel definiert ist. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass wir auf Gottes Methode vertrauen und dann überlegen, auf welchem Wege können wir diese Wahrheit an die Leute ranbringen. Aber es muss um diese Wahrheit gehen. Und dann werden alle methodischen Fragen nicht völlig unwichtig, aber sie werden zweit- und drittrangig, weil es darum geht, welche Inhalte wir ihnen bringen. Im persönlichen Gespräch, in öffentlichen Veranstaltungen, in Gesprächskreisen, wo auch immer, durch das Weitergeben von Traktaten oder Predigt-CDs oder was auch immer. Aber das muss unser Ziel sein. Und wie gesagt, ich warne vor der metaphysischen Unterschätzung unserer Zeitgenossen. Die suchen nach Wahrheit. Und je mehr sie ausgedörrt und ausgehungert worden sind von dieser postmodernen Ideologie, umso mehr suchen manche nach Wahrheit. Und die wissen, dass sie sterben müssen. Und die kommen ins Wanken, wenn sie mit bestimmten Situationen konfrontiert sind. Und ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten von der Bibel her. Evangelistischer Mut, ja. Also, und nur drei Aspekte, und damit schließe ich dann, wir müssen die Aussichtslosigkeit der Sinnfrage aufdecken. Und wer kann uns besser dabei helfen, die Aussichtslosigkeit der Sinnfrage aufzudecken, als die postmoderne Ideologie? Wenn es das wäre, wofür soll man dann noch leben? Ne? Die Postmoderne verbietet die Metageschichte, also die große Erklärung. Und sie zahlt dafür einen verzweifelt hohen Preis. Wenn ich die große Erklärung nicht mehr habe, dann werden alle kleinen Fragen unbeantwortbar. Und dann werden alle persönlichen Fragen unbeantwortbar. Und diese Fragen, die Immanuel Kant als so eindringlich beschrieben hat, woher komme ich, wozu bin ich da, was soll ich tun, worauf darf ich hoffen? Also die Fragen nach der Herkunft des Menschen, nach dem Sinn seines Daseins, nach den moralischen Kriterien und nach der Zukunft. Und die Postmoderne kann keine Antwort darauf geben. Und Kant ist mit dran schuld, dass wir keine Antwort geben können, weil Kant im 18. Jahrhundert den eisernen Vorhang runtergezogen hat. Und er hat gesagt, es kann nicht sein, auf irgendeinem übernatürlichen Wege Antwort auf sinnvolle Fragen zu finden. Kant hat verboten, sich auf irgendeine Offenbarung zu berufen. Und dann hat er sich gewundert, dass die Fragen nicht beantwortet werden konnten. Die Postmoderne lässt das Herz verhungern. Und auch der gierigste Konsum kann den Hunger nicht stillen. Ernesto Cardenal hat diesen Hunger so beschrieben. Er hat gesagt, alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise, mehr und immer mehr. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug, aber immer wünscht er dann noch mehr und mehr und mehr. Und Plato hat gesagt, der Mensch ist wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Ein wunderbares Bild. Plato hatte kein biblisches Menschenbild, aber das hat er verstanden. Wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Und wir schütten rein und es fließt alles irgendwie wieder durch. Es ist, als ob wir uns mit einer Nahrung satt essen wollen, die nichts hergibt. Oder mit einem Wein betrinken wollen, der nicht trunken macht. Die Nahrung füllt uns irgendwie, aber der Hunger wird nicht gestillt. Oder, wie es Kardinal auch gesagt hat, wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals sagt, das ist die Aussichtslosigkeit der Sinnfrage, sie irgendwie zu stellen. Reden Sie mit Ihren Leuten darüber. Und dann der zweite Aspekt, die Kraft der Fakten. Die Kraft der Fakten. Und meine Erfahrung ist, dass es in vielen Situationen gut ist, bei der Auferstehung als dem Zentralfaktum zu beginnen. Und zu sagen, ob Sie beim Friseur sitzen oder wo auch immer, wenn Sie ins Gespräch kommen, darüber. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus real den Tod überwunden hat, dann hat er eine Autorität, die niemand sonst hat. Also das ist ja nicht von mir, das hat ja Martin Heidegger, wie Sie wissen, einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts gesagt, der zum Ende seines Lebens hin immer offener wurde, so für den Glauben. Man weiß nicht, wie es dann bei ihm ausgegangen ist. Aber Martin Heidegger hat gesagt, der ja auch Existenzialist war in seiner Philosophie. Und der Existenzialismus ist ja auch, wenn Sie so wollen, eine Vorform der Postmoderne, weil er lehrt, dass es keinen verbindlichen Sinn gibt. Heidegger hat gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletztlich. Zitat Ende. Das heißt, dann müssen wir damit rechnen, dass es noch eine Wirklichkeit gibt, die unsere naturwissenschaftlichen Denkmöglichkeiten übersteigt. Und auf dem Areopag in Athen hat Paulus die Zuhörer mit dem Auferstandenen konfrontiert. Und er hat gesagt, der lebendige Gott hat seine Macht hier bewiesen. Daran kommt ihr nicht vorbei. Und was sind jetzt die Konsequenzen? Und ein letzter Aspekt, auch gerade im Gegensatz zu dem, was wir bei Hillsong diagnostiziert hatten, das biblische Menschenbild zumuten. Wir müssen in der Evangelisation unseren Adressaten das biblische Menschenbild zumuten. Der Auferstandene ist der Richter. Und vor diesem Richter haben wir keine Chance, weil wir ihm alles schuldig geblieben sind, weil wir als verlorene Blinde mit Schuld überladene, in unserem Herzen gebundene Sünder vor ihm stehen. Und Christus ist der Einzige, der diese Not der Verlorenheit überwunden hat durch seine Auferstehung. Und er hat die Strafe für unsere Schuld getragen. Und deswegen ist er der Einzige, der uns retten kann, als Katholiken, als Moslems, als Postmoderne, als Moderne, als was auch immer. Das ist Gottes Methode. Und wir fragen, ist das alles? Und die Antwort lautet, ja, das ist alles. Ein Evangelium. Und wir haben Blickkontakt zum Areopag in Athen dort. Und wir sehen dort diese Mischung aus Patchwork-Religiosität mit den ganzen Götterstatuen und die Ahnung der Ungewissheit mit dem Altar und dem unbekannten Gott und die Angst, etwas übersehen zu haben und ohne Gewissheit zu leben. Und Paulus begegnet dieser Vielfalt eben mit dem einen Namen, mit Jesus. Und das ist eben nicht Jesus wie ein Mantra, Jesus wie eine Formel, Jesus wie ein spiritueller Impuls, wie ein magisches Wort, sondern es ist eine konkrete Person, die lebt und die sich uns präzise und realita vorstellt in der Bibel. Und in dem Moment, wo Paulus sagt, Jesus lebt und er ist der Richter, da kommt es zum Knall und die Geister scheiden sich. Einige spotten, andere zögern und wieder andere werden gerettet. Es ist der Name Jesu. Und es ist nicht nur der Name, sondern es ist die Person mit allem, was sie getan hat. Und diese Person müssen wir den Menschen vor Augen stellen. Und das ist die Evangelisation durch alle Jahrhunderte hindurch. Verstehen Sie, es ist nicht so kompliziert. Wir leben in einer komplizierten Zeit, natürlich. Aber es ist nicht so kompliziert. Und es gibt diese Konstanten in der Anthropologie. Der Mensch ist immer gleich. Es gibt diese Veränderung vom Zeitgeist her, das müssen wir wissen. Und das müssen wir bei unserer Gesprächsführung auch berücksichtigen. Wir müssen den postmodern Geprägten verstehen. Wir müssen das verstehen, was hier abläuft. Aber der Mensch in seinem Innersten, in seinem Herzen ist immer gleich. Und Gottes Antwort auf die tiefste Not des Menschen und auf seine tiefste Gefährdung ist auch immer gleich. Und darum schließe ich mit einer evangelistischen Botschaft aus dem 16. Jahrhundert, nämlich mit dem guten Freund Martin Luthers. Also hier haben wir es nochmal wieder mit zukunftsfähig, denkerische Klarheit, ekklesiologischer Pioniergeist und evangelistischer Mut. Ich schließe mit einem Bild dieses Mannes. Er hat es begonnen, dann ist er kurz vor Vollendung gestorben und sein Sohn hat es dann vollendet. Sie können das in Weimar in der Herderkirche sich anschauen. Das ist auch, oder Sie müssen sich mein Buch kaufen, haben das vorne auf der Titelseite drauf. Es ist natürlich Lukas Cranach. Lukas Cranach, der Freund Martin Luthers, der zum Maler der Botschaft der Rechtfertigung wurde. Und der in diesem Bild die ganze Botschaft des Evangeliums untergebracht hat. Sie sehen Christus am Kreuz. Das ist auch nochmal Christus, der der den Teufel besiegt, das Lamm Gottes. Und hier ist Johannes der Täufer, der weist darauf hin, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Auf der anderen Seite steht Luther und zeigt auf die Bibel und sagt, hier steht's, hier hast du es schwarz auf weiß, das ist der Retter. Und mittendrin steht dieser Mann, Lukas Cranach. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, und das ist das Faszinierende an diesem Bild, dann sehen Sie, das lassen wir mal liegen, dann sehen Sie, wie der Blutstrahl aus der Wunde Christi von Cranach so gemalt ist, dass er direkt auf seinen Kopf kommt. Und das ist sein persönliches Zeugnis, dass er sagt, er starb für mich. Und Sie sehen, es ist kein Priester nötig, es ist keine Vermittlung nötig, es ist nicht noch irgendein Zwischenschritt nötig, dass dann jemand ihm über den Abendmahlskelch irgendwas vermittelt, sondern es ist der Lukas Cranach, der im 16. Jahrhundert direkt unter dem Kreuz Christi steht und der sagt, Christus starb für mich, der Blutstrahl aus seiner Wunde trifft auf mein Haupt. Und wenn wir das noch einmal näher heranholen, na Mensch, Das ist das letzte Bild. Dann schauen Sie sich genau an, wen schaut Cranach an? Den Betrachter des Bildes. Er schaut uns an. So als wollte er den Betrachter des Bildes fragen, und wie steht es mit dir? Wie stehst du zu diesem Christus? Und gilt das auch für dich? Glaubst du ihm auch, dass er für dich starb, um deine Schuld zu begleichen und dich zu retten für Zeit und Ewigkeit? Das ist die Botschaft, die ist gleich geblieben seit den Tagen des Neuen Testaments. Und die Rahmenbedingungen ändern sich ein wenig. In der Reformationszeit, die so zwischen Mittelalter und Renaissance stand, haben die Menschen andere Fragen vordergründig gehabt als bei uns, aber die Hauptfragen, die sind ganz genau die gleichen und dieselben geblieben. Und die Botschaft, mit der diese Fragen gültig und ewig rettend beantwortet werden können, ist auch dieselbe geblieben. Und darum, liebe Geschwister, können wir sehr zuversichtlich und sehr mutig voranschreiten. Wir haben all diese schwierigen Entwicklungen betrachtet und analysiert und wir nehmen die auch ernst und wir wollen uns dem auch stellen. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Aber wir wissen, dass der diese ganzen Herausforderungen schon längst in seinem eigenen Leben und Sterben überwunden hat und der Sieger ist und der König ist, dass der uns den Auftrag gibt, und dass der mit uns hinausgeht und dass der uns helfen will, die Gemeindefrage in einer rechten Weise zu klären, mit einem opferbereiten Pioniergeist, jedem an seinem Platz, in seiner Situation, und dass der uns auch als mutige Evangelisten in diese postmoderne und fast schon nachpostmoderne, aber verlorene Welt schickt, um die Menschen zu retten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich allmächtig bist. Und dass du der Herr bist und der Auferstandene. Und dass wir deshalb unter dem Schutz deiner Gegenwart und angeleitet durch die Klarheit deines Wortes in der Bibel, dass wir dadurch getrost auch uns mit dem auseinandersetzen können, was schwierig ist in dieser Zeit. Und Herr, deine Gemeinde war zu allen Zeiten herausgefordert. Du hast zu allen Zeiten gesagt, dass wir bedroht sind von den Pforten der Hölle, dass wir angegriffen werden. Und das ist dem Teufel immer ein Interesse ist, deine Gemeinde zu verführen und zu zerstören. Und wir wissen auch, Herr, aus deinem Wort, dass eine der Hauptwaffen des Teufels die Entmutigung ist. Und dass er uns kleinmütig machen will und unseren Blick verengen will. Und darum danken wir dir, dass wir dich haben und deine Wahrheit uns den Horizont weit aufreißt, Herr. Und wir danken dir, dass du uns auch als Geschwister zusammenstellst, dass wir auch heute in dieser Gemeinschaft hier zusammenarbeiten und nachdenken durften und dass wir füreinander beten können und uns von dir, Herr, wirklich gesandt wissen, an jeder in sein Umfeld. Lass uns dir treu sein, Herr, und schenk es, dass noch viele Menschen gerettet werden können. Und wir wollen dich für die vielen Glaubensgeschwister bitten, die zurzeit keine geistliche Heimat haben, die irgendwo vereinsamen, die kurz davor sind zu resignieren, Herr. Bitte, bitte reiß sie da raus und komme du zu deinem Ziel, zu deiner Ehre. Amen.